Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sich Michael Köhler ein. Herzlich willkommen bei Kultur heute. Mit einem sogenannten Fotogewehr, da zeigte der kalifornische Fotopionier Edward Muybridge so um 1887 die Locomotion of Man and Animal. Er wies nach, dass beim Galopp etwa die Hufe eines Pferdes für einen Moment alle in der Luft sind. Diese Bewegungsstudien vom Ende des 19. Jahrhunderts, die kannte der herausragende irisch-englische Maler Francis Bacon gut. Dieser Maler, der bekannt ist für seine Ölgemälde verzerrter Gesichter, geöffneter, gemarterter Leiber von Tieren, Menschen oder Kardinälen. Bacon, Man and Beast, Mensch und wildes Tier, heißt die Show in der Londoner Royal Academy, um die es jetzt gleich gehen wird. Erstmals wird nämlich Francis Bacons Faszination für die Darstellung von Tieren, Affen, Hunden, Eulen, Stieren, gezeigt. Bacon, der offen homosexuell lebte, zu einer Zeit, als ihn sein Vater dafür noch als jugendlicher Mann rauswarf, er resoniert auch darin über Neigungen, geformte Triebe und Instinkte. Hören wir Hans Pietsch über deformierte Leiber und verschwimmende Grenzen zwischen Mensch und Tier.
Gleich das erste Gemälde der Ausstellung springt den Besucher buchstäblich an. Kopf 1 von 1948 zeigt einen männlichen Kopf und die wild gefletschten Zähne eines Affen, die beide zu einer unscharfen Form verschmelzen. Wie so oft bei Bacon werden hier Angreifer und Angegriffener, Fresser und Gefressener ein und dasselbe. Und so geht es weiter. Gleich im nächsten Raum ein wahrer Coup de Théâtre. Drei frühe Werke aus der Mitte der 40er Jahre sind als Triptychon gehängt, obwohl sie nicht als solches konzipiert waren. Unter einem auf den Boden geworfenen Mantel lässt sich eine Figur erahnen. Auf dem zweiten Bild schält sich ein nackter Oberkörper aus dem Mantel, der dann auf dem dritten zu einer furchterregenden Form wird, ganz aufgerissenes Maul. Nicht Mensch, nicht Tier oder aber beides. Bacons Interesse an Tieren geht weit zurück, wie Axel Rüger, Direktor der Royal Academy, erläutert.
Die Faszination für Tiere kommt eigentlich schon aus seiner Kindheit, denn Francis Bacon ist umgeben von Tieren aufgewachsen. Sein Vater züchtete Pferde. Und das hat ihn sein Leben lang eigentlich begleitet und hat auch sehr viel Illustrationen und Fotomaterial über Tiere in freier Wildbahn und Bewegungsstudien und so gesammelt.
Wichtigstes Anschauungsmaterial waren ihm die fotografischen Bewegungsstudien des Engländers Edward Muybridge aus dem 19. Jahrhundert, die sowohl den Bewegungen seiner Hunde und Affen zugrunde liegen, als auch einem der erschreckendsten Werke der Show, Gelähmtes Kind auf allen Vieren gehend, von 1961, das direkt auf ein Foto von Muybridge zurückgeht. Bacons Tiere sind fast nie friedlich. Ein knurrender Hund zerrt an seiner Leine, eine Eule starrt scharfäugig auf ihr Opfer, der im Tod endende Tanz von Matador und Stier, aber auch ein in hohem Gras kauernder nackter Mann. Und immer wieder Affen, auf Stangen hockend, gekreuzigt, die Zähne bleckend, mit aufgerissenen Mäulern, wie auch Bacons berühmte Papstfigur nach Velázquez. Ihre tonlosen Schreie hallen durch die Ausstellungsräume. Die Gewalttätigkeit von Bacons Bildern hat natürlich ihre Ursachen, wie Axel Rüger sagt.
Man darf auch nicht vergessen, er hat zwei Weltkriege miterlebt. Er hat auch gesehen, zu welcher Gewalt und auch bestialischen Taten Menschen eigentlich auch fähig sind. Und das hat ihn eigentlich immer fasziniert, aber auch dann fürs tägliche Leben. Auch in seinem Umgang mit Menschen hier in London, im Londoner Nachtleben, auch was Sex angeht und so. Da sah er deutlich viel mehr Parallelen als eigentlich Unterschiede.
Die Ausstellung entlässt den Besucher mit Bacons letztem Werk von 1991, Studie mit Stier, die fast geisterhafte Darstellung eines ungewöhnlich friedlichen Stiers. Noch einmal Axel Rüger.
In dem Bild in der Tat zeigt er überhaupt nicht ein Tier, das entweder der Gewalt ausgesetzt ist oder selber gewaltvoll ist, sondern geradezu eigentlich langsam verschwindet in dem Bild. Und er gebraucht in dem Bild auch Staub als Medium in der Malerei und alles wird auch wieder zu Staub. Also es hat deutlich, es ist eine Auseinandersetzung auch mit der Endlichkeit des Lebens und seiner eigenen Vergänglichkeit.
Ein Jahr später, im April 1992, starb er in Madrid. Der Raubbau, den der lebenslange Alkoholiker mit seinem Körper getrieben hatte, und sein Asthma brachten sein Herz zum Stillstand. Er war 83. Glücklicherweise haben wir seine Gemälde, die so kompromisslos und bestürzend sind, wie er selbst es war, und auch heute noch zu schockieren vermögen. Und so macht die Ausstellung in der Royal Academy erneut deutlich, dass Bacon in der Tat einer der ganz Großen des 20. Jahrhunderts war. »Ich möchte weglaufen, kann aber nicht aufhören, hinzuschauen«, schreibt Adrian Searle in seiner Rezension in der Tageszeitung The Guardian.
Hans Pietsch über Man and Beast von Francis Bacon in der Royal Academy London. Die englische Dramatikerin Alice Birch ist das, was man so Shootingstar nennt. Während ihres Studiums in Exeter, da war sie an freien Theatergruppen beteiligt, wurde im Nachwuchsprogramm des Londoner Royal Court Theatre dann gefördert. Ihre Sprache, die ist so direkt und rau wie ihre Themen. Wohnungsnot und Armut in England, seelische Gewalt, Missbrauch. Ihr Stück Anatomie eines Selbstmords für das Hamburger Schauspielhaus wurde zum Theatertreffen eingeladen. Am Badischen Staatstheater Karlsruhe hat Schauspieldirektorin Anna Bergmann ihr neues Stück inszeniert. Es heißt Blank, Leerstelle, Lücke oder leeres Blatt. Gewalterfahrungen von Frauen, besonders der Unterschicht, stehen darin im Vordergrund. Christian Gampert sah das neue Stück von Alice Birch.
Die Stücke von Alice Birch sind ein Frontalangriff auf die Sozialsysteme der westlichen Gesellschaften, die es nicht schaffen, den Zirkel aus Armut, Missbrauch und familiärer Gewalt zu unterbrechen. Sie sind aber auch ein Angebot an die Betroffenen, sich ihrer Lage bewusst zu werden. Blank, also Leerstelle, leere Seite, wurde unter Beteiligung von verurteilten Straftäterinnen in London uraufgeführt. Auch Anna Bergmann hat in ihrer Karlsruher Inszenierung nun einige sehr junge Schauspielerinnen integriert. Und Bergmann geht brutal zur Sache. Die Aufführung läuft über 2 Stunden lang immer auf Highspeed, auf Overdose. Das ist einerseits imponierend, andererseits nervig, aber am Ende behält beim Zuschauer die Überwältigung durch soziales Elend bei weitem die Oberhand. Die Aufführung erzählt die Geschichte dreier Mädchen, die verschiedensten Formen von Fremdbestimmung unterliegen. Sie zeigt, was passiert, wenn jedes Urvertrauen fehlt, wenn auch die Mutter ambivalent ist oder das Kind verrät, weil der neue Freund ja so nett ist. Aber der Freund ist eigentlich eher an der Tochter interessiert. Oder wenn die Mutter, die bei der Polizei arbeitet und völlig überfordert ist von ihrer Arbeit, daheim nur in der Badewanne sitzt und Wein trinkt. Alice Birch kennt keine Gnade. Auch Frauen verraten Frauen. Auch der Sozialarbeiter, der sich im Job redlich müht, ist zu Hause ein Schwein. Auch die gleichaltrigen Freunde sind nicht vertrauenswürdig. Und auch die Gegenwehr ist natürlich Gewalt.
Hey, lass den Schläger fallen!
Ich wollte ihm den Schädel einschlagen!
Ja, gut, gut, okay!
Ich wollte ihm den Schädel in den Hals rammen! Zusammenfalten wollte ich ihn! Da sollte er liegen! Genau da! In seinem eigenen Blut!
Anna Bergmann hat aus einem Angebot von 100 Szenen, die die Autorin zur freien Verwendung anbietet, etwa 60 ausgewählt und kunstvoll kombiniert. Aus Birchs Platzhaltern A, B und C werden bei Bergmann Personen, die Emma, Marla und Lissy heißen. Aus den Sozialstudien von Birch werden bei Bergmann Geschichten. Aber die Regisseurin schafft es dann doch nicht, dem Modellcharakter von Birchs Figuren zu entkommen. Die Figuren, so feinnervig die Karlsruher Schauspielerinnen Ute Baggeröhr und Antonia Mohr die Gebrochenheit vor allem der Mütterfiguren auch andeuten, die Figuren bleiben dann doch nur Belegstücke einer grausamen Welt, in der es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Birchs Schreiben kommt aus einer englischen psychorealistischen Tradition, die von Harold Pinter bis Stephen Poljakow reicht. Aber während da tatsächlich Charaktere untersucht werden, ist das Schreiben von Birch das einer Sozialarbeiterin, die uns die böse Realität vor die Füße kippt.
Du bist so eine Scheißpest. Sei nicht so giftig. Du kannst richtig giftig sein, wenn du willst, wenn du alles kaputt machen willst. Jetzt sei nicht eingeschnappt. Es ist furchtbar, wenn du eingeschnappt bist. Du machst es kaputt!
Die Regisseurin versucht verzweifelt, die Begrenztheit der Vorlage aufzubrechen. Sie steckt junge Mädchen in Schuluniformen, sie lässt die älteren Frauen sich ambivalent räkeln und ihre blauen Flecken vorzeigen, sie lässt die Männer freundlich lächeln und gnadenlos zupacken. Eine Nahkampfkamera filmt das Ganze ab, eine Sängerin im Glitzerkleid legt den Soundtrack. Der Bühnenbildner Volker Hintermeier hat einen kahlen, sich im Kreise drehenden Rohbau hingestellt, um die Leere dieser Existenzform zu beglaubigen. Ein Rohbau ist aber auch Anna Bergmanns Inszenierung. Um den steten Kreislauf aus ungewollter Schwangerschaft, Drogen und verzweifeltem Mord zu konterkarieren, stellt sie in einer abschließenden langen Szene Leonardos letztes Abendmahl als Oberschichtparty nach, in der die neue Freundin einer Anwältin die Gleichgültigkeit der Upper Class anprangert. Rührend. Da die bourgeoisen Partygäste mit ihrem diskreten Charme alle nackt sind, demaskiert sozusagen, ist man ständig mit der Betrachtung von mutig zur Schau getragenem Fleisch beschäftigt und kann sich die Figuren am Ende gar nicht mehr angezogen vorstellen. Das ist das Grundproblem von Alice Birch. Sie macht ihre Figuren alle nackigt, aber von ihrem Innenleben versteht sie eher wenig.
Das meint Christian Gampert. Ende letzten Jahres, da ging es groß durch die Presse, dass es seit Wochen in Sachsen zu Aufmärschen kam. In Leipzig, da standen sich Querdenker und Polizei gegenüber. Den Fackelaufmarsch vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma, die nannte diese selber widerwärtig. Der Verfassungsschutz sieht darin organisierte Einschüchterungsversuche von Rechtsextremisten und Verschwörungsgläubigen. Die sogenannten Spaziergänge dehnen sich im Land aber aus und finden nun auch ungewohnte Ziele. Kunstvereine oder Museen. Ich habe den Kunsthistoriker Gilbert Lupfer dazu befragt, bis letzten Sommer an den Staatlichen Gemäldesammlungen Dresden tätig, seit langem Vorstand des Zentrums für Kulturgutverluste Magdeburg. Wie und wo äußert sich denn dieser Protest?
Ja, interessant ist ja jetzt, dass in Zwickau der Kunstverein, also der private Kunstverein, Ziel von Protesten ist. Das ist natürlich bedenklich und ich glaube, das ist auch was, was es bisher noch gar nicht gab. Es gibt natürlich von Seiten mancher Parteien, auch im Landtag, gibt es bestimmte Aktionen von Museen, sehr kritisch angegangen, wenn zum Beispiel Namen, wie das übliche Museumspraxis ist, geändert werden. Aber in Zwickau ist, glaube ich, da nochmal eine neue Qualität, in dem einfachen kleiner Kunstverein, der ja jetzt kein besonders provokantes oder exotisches Programm hat, einfach zum Ziel von Protesten oder besser gesagt von Angriffen wird.
Wir kennen Zwickau, die viertgrößte Stadt in Sachsen mit 90.000 Einwohnern, als ehemalige Automobilstadt oder auch als Schumannstadt. Aber auch der NSU war in Zwickau beheimatet. Was ist es denn präzise, was den Protest und Zorn hervorruft, dass er sich gegen Einrichtungen des Kunstbetriebes wendet?
Das ist natürlich ein großes Rätsel. Ich denke, das wird als unpassend, als, sagen wir mal, unsächsisch wahrgenommen. Zeitgenössische Kunst, auch wenn die jetzt in Berlin wäre, das völlig harmlos. Ich glaube, da werden einfach Ziele gesucht für den Unmut, für den Ärger, die nicht in ein ganz bestimmtes Weltbild hereinpassen. Das ist jetzt tatsächlich Kunst. Werke oder auch ein Kunstverein trifft, das ist, glaube ich, wirklich eine neue Qualität. Das hat jetzt ganz sicher nichts mit besonders provokanten Kunstwerken zu tun. Und man sieht natürlich bestimmte historische Parallelen. Also ich möchte jetzt nicht Zwickau in eine Ecke stellen. Insgesamt, das wäre, glaube ich, ungerecht. Aber da manifestiert sich gerade was schon sehr bedenklich ist.
Ist das genuin kunstfeindlich oder ist es eher anti-westlich unter Vorwand?
Ich denke Letzteres. Ich denke, das ist nicht generell kunstfeindlich. Ich weiß auch nicht, ob das so sehr in diesen Kreisen über Kunst nachgedacht wird. Ich glaube, das ist anti-westlich, anti-wessi-mäßig und da werden halt einfach Anknüpfungspunkte, Vorwände gesucht. Ich glaube nicht, dass es konkret mit einem Programm oder mit Kunstwerken zu tun hat. Und wie gesagt, interessant sind eben historische Parallelen zur Zeit um 1930. Da gab es kein West-Ost-Thema, kein Wessi-Ossi-Thema. Aber auch da wurde ja dann in Zwickau war das Museum damals mit einem dezidiert modernen Programm unter seinem damaligen Direktor Hildebrand Gurlitt ja auch das Ziel von Angriffen, von Verleumdungen.
Ja gut, das hat es am Niederrhein in Mönchengladbach oder Krefeld oder ja. Düsseldorf ähnlich gegeben. Gisbert Lupfer, Ist die Strafverfolgung und der Schutz ausreichend?
Das lässt sich von außen aus, von außerhalb Zwickau schlecht beurteilen. Ich denke, dass da bisher gar kein Schutz da war. Strafverfolgung, das wird die Frage sein, wie sich sowas überhaupt fassen lässt. Mag im einen oder anderen Fall dann vielleicht sowas wie Hausfriedensbruch sein, aber ich glaube, das ist schwierig, strafrechtlich zu fassen. Ich denke, das ist eher ein politisches und ein gesellschaftliches Problem.
Sie haben eben von Protesten auch gegen Umbenennungen von Kunstwerken im Zuge der Postkolonialismusdebatte gesprochen.
Richtig.
Das Leipziger Völkerkundemuseum ist davon betroffen. Andere Orte, Vertreter von Kunstsammlungen in Dresden, Chemnitz und anderen Museen fordern Durchsetzung der Kunstfreiheit. Dem schließen Sie sich an?
Ja, klar. Also das ist, dass diese Umbenennungsdebatte, hat was Groteskes. Es gehört zur üblichen musealen Praxis seit Jahrzehnten, seit über einem Jahrhundert, dass immer wieder Zuschreibungen, Namen, irgendwelche Fakten bei Kunst, bei Werken geändert werden, dass die im neuesten Stand der Wissenschaft, aber auch gesellschaftlicher Entwicklungen angepasst wurden. Die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Da herrscht zum Teil so die erstaunliche Vorstellung, als hätte August der Starke irgendwann diese Namen vergeben und deshalb dürfen sie nicht geändert werden. Das ist völlig, völlig absurd. Die meisten Namen von Werken wurden im 19. oder im 20. Jahrhundert erst vergeben. Ich denke, das ist auch, da geht es auch einfach um die Suche nach Anlässen, wo man Kulturinstitutionen angreifen kann. Wie gesagt, ich möchte kein allgemeines Sachsen-Bashing betreiben. Ich lebe seit fast 30 Jahren in Sachsen, aber es hat gerade schon beunruhigende Züge.
Das sagt Gilbert Lupfer über bedrohte sächsische Kunstinstitutionen. Das Berliner Humboldt-Forum Kulturen der Welt hat auch viel Kritik auf sich gezogen. Imperiale Retro-Architektur mit Kreuz auf dem Dach inmitten der Hauptstadt. Halbherzige Aufarbeitung des Kolonialismus, verschleppte Rückgaben, Preußensymbolik etc. lauten die Vorwürfe. Der Druck auf das Haus führt aber auch zu Neuerungen. Ein neues Medium der Vielstimmigkeit und Selbstbefragung etwa will das neue Feature-Magazin sein. Es fragt auch, wird postkoloniale Kritik zum Teil kritischer Ware, zum Kommunikationstool? Jetzt gibt es eine erste Ausgabe des Magazin Features, es heißt Eine Welt, in der Kolonialität nicht mehr möglich ist. Beiträge in verschiedenen medialen Formen können da noch bis zum 28. Februar eingesandt werden. Lorenz Rollhäuser hat uns seinen kritischen Beitrag eingesandt.
Auf der Website des Humboldt-Forums wird seit einiger Zeit unter dem Menüpunkt Magazin ein eigelber Pullover, ordentlich zusammengefaltet, mit dem Aufdruck Decolonize gezeigt. Der ist nun aber nicht im Shop erhältlich, sondern soll ein aktuelles Projekt illustrieren. Für ein neues Magazin-Feature werden Beiträge gesucht, die sich mit der Instrumentalisierung von Kritik auseinandersetzen. Einer Instrumentalisierung, durch die sich das Humboldt-Forum nun offenbar selbst profilieren will. Titel des Magazins: Eine Welt, in der Kolonialität nicht mehr möglich ist. Ja, mit Bescheidenheit hat man es im Humboldt-Forum noch nie gehabt. Im Text, der diesen Call for Contributions begleitet, ist in etwas holprigem Deutsch vom Druck die Rede, dem das Haus ausgesetzt sei. Und nicht zuletzt dieser Druck habe dazu geführt, dass die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Kolonialität zu einem der Kernthemen des Hauses gehöre. Ich würde das so interpretieren. Weil die ursprüngliche Idee des Humboldt-Forums, an Deutschlands vornehmstem Ort, wie es damals hieß, die sogenannten Weltkulturen zu zeigen, konzeptionell dermaßen undurchdacht war, dass man für deren Umsetzung nur Häme erntet, schmückt man sich nun mit der Kritik an der eigenen Institution. Einer Kritik, die Aktivistinnen und Aktivisten seit vielen Jahren unermüdlich und ehrenamtlich vorgebracht haben und erklärt sie zum Teil der eigenen DNA. Darin zeige sich, so heißt es auftrumpfend, das Selbstverständnis einer Institution, die ihren Platz innerhalb der postkolonialen Kritik beansprucht und ihre Ressourcen dementsprechend einsetzt. Das überrascht allerdings, denn gleichzeitig verweigert das Humboldt-Forum weiterhin, was die Kritik seit langem fordert, zum Beispiel Objekte nicht mehr zu zeigen, bis erwiesen ist, dass sie mit dem Einverständnis der ursprünglichen Eigentümer nach Deutschland gelangt sind. Oder Artefakte zu restituieren, die nachweislich Raubgut sind. Die geplante Restitution an das nigerianische Benin und die kuratorische Zusammenarbeit mit Namibia sind ja die Ausnahme von der Regel. Und wenn man schon vollmundig von Diversität und Dekolonisierung spricht, wäre es doch naheliegend, beim Personal der eigenen Anstalt anzufangen. Im Humboldt-Forum jedoch sind und bleiben sämtliche maßgeblichen Stellen von weißen Menschen besetzt, deren Verträge längst entfristet wurden. Divers geht es allenfalls bei den Projekten zu, die zeitlich befristet sind. Generalintendant Hartmut Dorgerloh gesteht zwar Veränderungsbedarf zu, glaubt dann aber, auf all die Wachleute und Reinigungskräfte der Servicegesellschaft verweisen zu müssen, von denen doch 40% eine Migrationsgeschichte hätten. Well, no further comment. Statt also Entscheidendes zu ändern, wie es das immer wieder geäußerte Bekenntnis zu Vielstimmigkeit und Diversität erwarten lassen würde, wird nun versucht, die Kritik zu parieren, indem man sie einkauft, diese Instrumentalisierung und Kommodifizierung der Kritik zum diskursiven Thema erklärt und diesen Vorgang wiederum thematisieren lässt, gern auf Basis eigener subjektiver Erfahrungen und Überlegungen, wie es weiter heißt. Das ist schon ein ziemlich abgedrehter Move, aber vielleicht auch nur hilflos. An der kolonialen DNA der Institution jedenfalls ändert sich damit nichts. Am Ende ihres Call for Contributions heißen die HerausgeberInnen, ich zitiere nochmal, Beiträge in verschiedenen medialen Formen, beispielsweise Video- und Audiobeiträge, Bilder, Comics, Collagen, willkommen, genauso wie Texte mit bis zu 15.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch. Es zählen also weiterhin allein die westlichen Sprachen, die kolonialen Sprachen. Wer aber jetzt trotz allem seinen kreativen Motor anwerfen will, hat sich zu früh gefreut. Denn bei der reichsten Kulturinstitution der Republik reicht es nicht für Honorare. Diejenigen Beiträge, die nach dem 28. Februar von den gut dotierten HerausgeberInnen ausgewählt werden, werden gerade mal mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Ah, noch ein letztes für alle Fälle. Dieser Kommentar steht für eine Verwertung im geplanten Magazin Feature nicht zur Verfügung,
sagt Lorenz Rollhäuser. Um kritische Fotografie geht es jetzt noch einmal. Transitions, Protestkulturen und digitale Welten im Wandel. So heißt eine Ausstellung im Braunschweiger Museum für Fotografie. Sie zeigt 8 junge Künstler aus Belarus oder Griechenland, die auf den Wandel in ihren Gesellschaften mit sich wandelnden Mitteln reagieren. Und Yannick Wiechers sah das.
Kristina Savucina, geboren 1989 im lettischen Riga, aufgewachsen in Belarus, nutzt den digitalen Film, um die gesellschaftliche Realität in Weißrussland zu zeigen. Ihre Arbeit mit dem Titel Kahns Leib zeichnet sich durch tableauhafte, ruhige Einstellungen aus. Es sind fotografieähnliche Alltagsszenen in der belarussischen Kleinstadt Telekani. Menschen in der Kirche, Menschen, die eine Fabrik verlassen, Polizisten, die eine Straßensperre errichten, Lehrerinnen vor der Klasse. Die Sequenzen geben sich unspektakulär und doch schwingen zwischen den Zeilen die vorhandenen Machtstrukturen in dem von Diktator Lukaschenko geführten Staat mit.
Das sind immer so gesellschaftliche Beziehungen und Gefüge, die sie da eben vorstellt. Und der Titel Kahns Leib spielt auch an auf diesen Ort. Und Kahn ist eben ein Herrscher, der der Überlieferung nach diesen Ort erobern wollte und dort dann begraben wurde. Und auch historisch hat dieser Schauplatz schon ganz viel mit Übernahme von Macht und Unterdrückung einfach zu tun.
Sagt Franziska Habelt, Kuratorin der Braunschweiger Schau. Belarus, das ist ein Land, in dem vor allem eine junge Generation ganz selbstverständlich digitale Medien nutzt, um ihrem Wunsch nach Veränderung Ausdruck zu verleihen. Die junge deutsche Fotografin Julia Autz hat sie besucht. Für ihre intime Fotoserie hat sie immer wieder Gleichaltrige in der Hauptstadt Minsk getroffen. Solche, die aufgrund ihrer politischen Haltung und ihrer sexuellen Orientierung so gar nicht in das repressive System Lukaschenkos passen. Ihr ganz persönlicher, stiller Protest zeigt sich in den Fotos von Julia Autz im Privaten, begrenzt von den Wänden ihrer Wohnungen. Ganz anders ist die Arbeit des jungen griechischen Fotokünstlers Yorgos Yatromanolakis. Ausgelöst durch eine persönliche Krise thematisiert er in einer fotografischen Videoarbeit seine Gefühlswelt anhand von Transformationsprozessen in der Natur. Elektronische Klänge und analoge Fotografien verwebt Yatromanolakis zu einer traumähnlichen Filmarbeit.
Und zwar hat er immer in der Dämmerung fotografiert, die ja auch ein Übergang ist vom Tag zu Nacht natürlich und der auch so eine ganz eigene Atmosphäre besitzt. Er arbeitet mit Langzeitbelichtungen, mit Blitzlicht, mit Mehrfachbelichtungen, um für sich persönlich zu reflektieren, eine innere Metamorphose sozusagen zu durchleben.
Auslöser, sich mit Fotografie zu beschäftigen, waren für den griechischen Künstler Proteste in Athen, nachdem dort vor einigen Jahren Polizisten einen 15-jährigen Jungen erschossen hatten. Und um Protest geht es auch in den Fotografien von Daniel Chalard. Der 26-jährige Deutsch-Franzose hat die Proteste im Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier begleitet und dokumentiert. Seine Bilder zeigen junge Protestler vor Baumhäusern, Menschen, die in sterile Neubauten umgesiedelt wurden, Polizeiketten vor Braunkohlebaggern. Chalards Fotos müssen immer im Zusammenhang mit digitalen Technologien gelesen werden, meint Finn Schütt, der zweite Kurator der Braunschweiger Ausstellung.
Diese Proteste sind deswegen auch so stark geworden, weil eben diese digitalen Technologien gab. Also diese Protestcamps sind ja nicht nur Leute aus Deutschland dann gekommen, sondern weltweit sind Leute gekommen, um an dieser Klimabewegung teilzunehmen. Und diese Auswirkungen zeigen sich jetzt hier eben in diesen Bildern.
Ein Beitrag von Jan Wichers war das, über Protestkulturen und digitale Welten im Wandel zu sehen in Braunschweig im Museum. Über die Jubiläumsausstellung im Essener Museum Folkwang anlässlich des 100. Geburtstages des Hauses haben wir hier in Kultur heute schon am Freitag berichtet. Heute gratulierte nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und mehr dazu in den Kulturmeldungen weiß Anja Reinhardt.
Frank-Walter Steinmeier lobte in seiner Rede zum heutigen Festakt im Folkwang-Museum nochmal die Qualität der Sammlung, die Karl Ernst Osthaus vor mehr als 100 Jahren zusammengetragen hatte, mit zeitgenössischer Kunst von Van Gogh oder Monet, und die er dann der Öffentlichkeit zugänglich machte, ein Novum damals. Zunächst mit einem Museum in Hagen, ab 1922 dann als Folkwang-Museum in Essen. Der Bundespräsident hob außerdem den sozialen Gedanken des Hauses hervor, denn der Eintritt ins Museum ist seit ein paar Jahren kostenlos. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ergänzte, man sei stolz, dass das Folkwang-Museum weit über die Grenzen Essens hinausstrahle. Die Nachtigall Indiens wurde sie genannt, die Sängerin Lata Mangeshkar, die in mehr als 1000 Bollywood-Filmen mitgewirkt hat, auch in diesem hier Mazoom. Neunzehnhundertneunundzwanzig wurde Lata Mangeshkar im indischen Indore geboren. Ihre Gesangskarriere erstreckte sich über 7 Jahrzehnte. Rund 30.000 Songs nahm sie auf. Ihre Stimme war zwar vor allem als Playback für Schauspielerinnen zu hören, trotzdem galt Mangeshkar als nationale Kulturikone. Die Sängerin starb heute Morgen im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai. 13 Jahre lang leitete Winfried Hönsch die Dresdner Musikfestspiele, die er 1978 gründete, heute eines der bekanntesten Klassikfestivals in Europa und auch eines der größten. Seine Laufbahn begann im DDR-Ministerium für Kultur, später arbeitete er am Staatstheater Dresden und übernahm 1968 die künstlerische Direktion des Kulturpalastes in seiner Geburtsstadt. Als Nachfolger leiteten unter anderem Hartmut Hähnchen und Michael Hampe die Dresdner Festspiele. Wie heute bekannt wurde, ist Winfried Hönsch bereits am 30. Januar gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Tod auf dem Nil, einer der bekanntesten Krimis von Agatha Christie, ist neu verfilmt worden und kommt bei uns nächste Woche ins Kino. In Kuwait wird der Film gar nicht laufen, denn laut der Zeitung Al-Kabas geht es um den pro-israelischen Einsatz der Schauspielerin Gal Gadot, die eine der Hauptrollen in Tod auf dem Nil spielt. Gadot hatte den Militäreinsatz Israels gegen die radikal-islamische Hamas im Jahr 2014 befürwortet, weswegen es in den letzten Wochen im Netz diverse Boykottaufrufe gegen den Film gab. Kuwait versteht sich als Gegner Israels und Verbündeter der Palästinenser. Eine Regierungssprecherin bestätigte das Filmverbot, nannte allerdings keine Gründe. Und zum Schluss noch Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, muss wegen einer Operation alle geplanten Termine der nächsten Wochen absagen, so auch eine Konzertserie mit Beethoven-Sonaten.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Nach uns die Nachrichten. Die Informationen am Abend folgen dann. Ein Thema unter anderem dort. Der Mali-Einsatz wird weiter hinterfragt. Einen guten Abend wünscht Ihnen Michael Köhler.